You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für Donnerstag, den 2. Dezember 2021. Seit Monaten werden Flüchtende an der polnisch-belarussischen Grenze in einer Sperrzone festgehalten. Im Ärmelkanal starben Dutzende bei dem Versuch, nach England zu gelangen. Darüber sprachen wir mit Pro Asyl. Außerdem hören wir einen Bericht über die Querdenken-Bewegung. Kommen wir aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Am vergangenen Montag sind in einigen Orten in Sachsen illegale Querdenken-Proteste abgehalten worden. In Sachsen herrscht ein Aufzugsverbot, das heißt, es dürfen nur stationäre Kundgebungen angemeldet werden. Doch in Plauen, Chemnitz, Dresden und auch Leipzig war das vielen VerschwörungsmystikerInnen, ImpfgegnerInnen und Rechten egal. Zusammen versammelten sie sich unter der vom Verfassungsschutz beobachteten Querdenken-Bewegung und marschierten durch die Städte. Allein in Freiberg im sächsischen Erzgebirge nahmen nahezu 800 Menschen an einem sogenannten Spaziergang teil. Die Polizei wird medial stark kritisiert, nicht rabiat einzugreifen und zu wenige Strafanzeigen zu verhängen. Der Erzgebirgskreis verzeichnet laut dem RKI ca. 1800 Neuinfektionen pro 10.000 EinwohnerInnen in den letzten 7 Tagen. Der Sächsische Flüchtlingsrat berichtet von einer grausamen Abschiebepraxis. Am vergangenen Dienstag wurde der 7-jährige Ahmad T. nach dem Unterricht von der Bundespolizei zur Abschiebung überführt. Unter den Augen der Mitschüler und des Lehrpersonals. Die Schulleitung stand fassungslos daneben und kritisiert im Nachgang diese offene Zurschaustellung der Abschiebung. Auch der Sächsische Flüchtlingsrat schließt sich der Kritik an und weist auf den Koalitionsvertrag der sächsischen Landesregierung hin. In diesem steht, dass Abschiebungen durch Behörden für Betroffene so human wie möglich und unter Berücksichtigung des Kindeswohls gestaltet werden müssen. Der Sächsische Flüchtlingsrat spricht von einem Tabubruch und fordert einen Leitfaden zur Rückkehrpraxis. Außerdem kritisiert der Sächsische Flüchtlingsrat die Ursache dieser grausamen Abschiebung. Der 7-jährige Ahmad T. wurde abgeschoben, weil seine tschetschenische Mutter keinen Aufenthaltsstatus bekam. Und das, obwohl sie vor der Gewalt ihres Ehemanns aus Tschetschenien geflohen war. Nach der Abschiebung aus Sachsen könnte Frau T. erneut durch ihren gewalttätigen Ehemann gefährdet werden. Doch geschlechtsspezifische Fluchtgründe spielen selten eine Rolle für das Recht auf Aufenthalt in Sachsen. Dabei legt die Istanbul-Konvention fest, dass betroffenen Frauen Schutz gewährt werden muss. Zum wiederholten Mal haben Unbekannte in Chemnitz die Gedenktafel von Patrick Türmer zerstört. Er wurde am 2. Oktober 1999 in Oberlungwitz von Neonazis mit Messern und Fußtritten angegriffen. Der 17-jährige Patrick Türmer erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Die Gedenktafel wurde bereits Anfang Oktober schon mal zerstört. Die Gedenktafel wurde erneuert und existierte seit Mitte November wieder. Seit Monaten werden Flüchtende an der polnisch-belarussischen Grenze in einer Sperrzone festgehalten. Vergangene Woche ertranken 27 Menschen bei ihrer Überfahrt über den Ärmelkanal. Wir sprachen mit Pro Asyl über europäische Migrationspolitik und die Forderung nach legalen und sicheren Migrationswegen nach Europa und innerhalb Europas.
Vor einer Woche ertranken 27 Menschen im Ärmelkanal. Es handelt sich um Menschen auf der Flucht, die nach Großbritannien wollten. Nur 2 Personen überlebten. Daraufhin berief die französische Regierung einen EU-Krisengipfel ein. In Calais berieten vergangenen Sonntag EU-VertreterInnen über Maßnahmen. Was dabei herauskam, ist der Beschluss, die britisch-französische Grenze verstärkt von der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex überwachen zu lassen. Das Ziel dahinter ist, Schleusernetzwerke aufzubrechen. Wir sprachen darüber mit Karl Kopp, Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl. Der französische Innenminister Gérald Darmanin sagte nach dem Krisengipfel, ein Frontex-Flugzeug solle nun, Zitat, Tag und Nacht das Grenzgebiet überfliegen zwischen Frankreich, Großbritannien bis hin zu den Niederlanden. Karl Kopp von Pro Asyl beurteilt die Beschlüsse des Krisengipfels.
Dieser Krisengipfel hatte eigentlich keine Beschlüsse, wenn man ein Frontex-Flugzeug soll überwachen. Also die übliche Antwort, es sterben Menschen zwischen 2 europäischen Staaten, 2 großen Demokratien. Und der erste Reflex ist wechselseitige Schutzzuweisung und dann kommt die EU sagt Frontex und wir müssen stärker die Grenzen überwachen.
Seit Jahresbeginn haben nach französischen Angaben 31.500 Menschen die Überfahrt über den Ärmelkanal gewagt. Dabei sind allein in diesem Jahr bislang mindestens 41 Menschen gestorben, zuletzt vergangene Woche. Die Schutzsuchenden, die nach Großbritannien wollen, kommen über Routen über Belarus und Polen, über das zentrale Mittelmeer oder die Türkei und Griechenland.
Also es ist kein neues Phänomen. Seit 20 Jahren beobachten wir praktisch diese Entwicklung um Calais, St. Gatt, diese Elendsbehausung auf der französischen Seite. Wer ist da? In den letzten Jahren waren es überwiegend Schutzsuchende aus Afghanistan, Iran, Syrien, Irak, Sudan, Eritrea und Jemen. Das heißt, es sind überwiegend Menschen, die auch nach dem noch existierenden Recht in Großbritannien und dem EU-Recht ja sehr hohe Anerkennungsquoten haben als Schutzsuchende nach der Genfer Flüchtlingskonvention.
Die Möglichkeiten einer legalen und sicheren Migration nach Großbritannien sind mittlerweile durch den Brexit beschränkt.
Weil Familienzusammenführung erschwert und verhindert wird, weil es bestimmte Programme in Großbritannien nicht mehr gibt, um legale Wege für sie zu eröffnen. Alles ist gekappt worden nach dem Brexit.
Nach dem Ertrinken der Menschen im Ärmelkanal wurde von EU-Seite große Trauer über den Tod der MigrantInnen bekundet. Nun rückt die Bekämpfung von Schleppernetzwerken in den Fokus der europäischen Migrationspolitik. Karl Kopp von ProAsyl kritisiert das.
Zum einen ist da überhaupt nichts Mitfühlendes beschlossen worden. Also ich meine, dass am Ende rauskommt, dass man Frontex wieder in Einsatz schickt zur Überwachung, das rettet kein einziges Menschenleben. Und was die Europäische Union nicht kapiert, dass sie völlig auch in der menschenrechtlichen Sackgasse ist. Auch die EU-Kommissarin, die dann sagt, wir machen mehr Grenzverfahren an den Außengrenzen, um das zu managen. Dabei sind wir gerade dabei, auch der Club der 27 EU-Staaten völlig aus dem Flüchtlingsschutz an den Außengrenzen auszusteigen.
Karl Kopp sieht in der gesamten europäischen Migrationspolitik einen Verstoß gegen Völkerrecht und Menschenrechte.
Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, schauen wir nach Belarus, schauen wir an die griechische Außengrenze, nicht mehr an Völkerrecht hält. Also es gibt Zurückweisungen, Pushbacks, völkerrechtswidrige, gewaltsame Zurückweisungen.
In den Beschlüssen vom Krisengipfel in Calais zeigt sich europäische Migrationspolitik, die keine legalen Migrationswege schaffen will, sondern Grenzschutz ins Zentrum rückt. ProAsyl kritisiert das.
Und das Kernproblem wurde nicht adressiert, dass man sagt, okay, wir müssen gucken, dass diese legalen Wege auch innereuropäisch funktionieren und dann auch Richtung Großbritannien. Wir müssen die humanitäre Krise auf der französischen Seite auch beenden. Auch da frieren Familien jetzt unter erbärmlichen Bedingungen in selbstgebauten Lagern oder vegetieren unter Brücken. Menschenwürde muss da einziehen. Und dann muss man natürlich einen Deal machen, der heißt, Großbritannien muss wieder Familienzusammenführung, muss bestimmte Kanäle wieder öffnen, die es vorher gab. Auch für alleinfliehende Kinder gab es eine Regelung, dass die dann legal aus EU-Territorium nach Großbritannien kommen konnten. Das ist alles kaputt gemacht worden, das sogenannte DAPS-Abkommen. Und das muss wieder hergestellt werden.
Für die Menschen, die an europäischen Außen- oder Binnengrenzen sind, fordern Menschenrechtsorganisationen die EU auf, sich an Menschen- und Völkerrecht zu halten und beispielsweise illegale Pushbacks zu stoppen. Für eine gesamteuropäische Migrationspolitik reichen die Forderungen weiter.
Und es sterben aber insgesamt im Mittelmeer und auf dem Weg nach Europa zu beenden oder massiv zu minimieren, muss es. Ja, die Familienzusammenführung ist der einfachste Grund, die muss schnell und unbürokratisch erfolgen zu suchen. Wir brauchen auch sicherlich Formen von humanitären Visa oder man muss die Visumspflicht überhaupt aussetzen, damit Leute gar nicht auf diese tödlichen Wege gehen müssen. Wir müssen Resettlement-Programme, also diese Umsiedlung, Neuansiedlung von Schutzsuchenden, beispielsweise jetzt von afghanischen Flüchtlingen aus Drittstaaten. Das muss großzügig ausgestaltet werden und muss schnell gehen, damit die Leute gar nicht gezwungen sind, sehr lange in gefährlichen Todeszonen Afghanistan und Nachbarstaaten und dass sie auch eben nicht an Mauern in der Türkei scheitern zum Iran, sondern dass sie legal aufgenommen werden. Das wäre das Gebot eines demokratischen Staatenverbundes. 27 Staaten müssten in der Lage sein, gemeinsam Schutz zu organisieren und nicht auszusteigen aus völkerrechtlichen Verpflichtungen.
Marietta aus der tagesaktuellen Redaktion redete mit Pro Asyl über die europäische Migrationspolitik. Seit Beginn der Corona-Pandemie treten sie überall in Deutschland auf, die Querdenken-Demonstrationen. Doch wer genau sind dort eigentlich die Demonstrierenden? Welches Weltbild eint sie und welche Ideologien trennt sie vielleicht auch untereinander? Über diese Fragen hat Journalist Andreas Speit ein Buch geschrieben.
Für Freiheit, Liebe und Demokratie gehen Querdenkende und Corona-Demonstrierende auf die Straße. Eine genaue Definition der Forderungen ist für vielerlei Nicht-Demonstrierende nur schwer ersichtlich. Auf den Protesten flattern neben Reichsflaggen auch Peace-Fahnen in Pride-Farben. Zwischen QAnon-AnhängerInnen, EsoterikerInnen und NPD-Mitgliedern laufen ImpfskeptikerInnen, Familien sowie das RentnerInnenpaar von nebenan. Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus, heißt das im Juni erschienene Buch des Journalisten Andreas Speit. Darin behandelt er die Frage nach dem gemeinsamen Nenner der Querdenkenszene. Im Gespräch erklärt er zunächst, weshalb der Begriff Bewegung für die Corona-Demonstrierenden mittlerweile angemessen ist.
Alleine, weil es wirklich mit einer großen Protestbewegung zu tun haben und weil sie auch alle soziologischen Merkmale einer Protestbewegung haben. Die verschiedenen Aktionsformen, das Agieren auf der Straße bis hin eben auch Kampagnen starten oder eben auch ganz banale Sachen, aber die sind auch Teil eines sozialen Protestes, dass man überall auf Kinderspielplätzen beispielsweise Impfen, Nein, Danken findet, Aufkleber oder eben maskenverweigernde Aufrufe beispielsweise an Wänden oder auch, bleiben wir mal wieder bei der Bahn, an der Bahn klebend auf dem Klo. Da sieht man eben die Vielfältigkeit und ich finde, man sieht dort auch gleich etwas anderes. Die können Protest. Das fand ich sofort auffällig, weil man gemerkt hatte, wie gut organisiert die Kundgebungen gewesen sind beispielsweise. Oder eben auch, man hat es daran gesehen, dass sie darum auch der Begriff alternatives Milieu tatsächlich auch Erfahrungen haben mit politischen Auseinandersetzungen, die man eher so links verortet. Alle ahnen wahrscheinlich, worauf ich anspiele. Es gibt diesen Aufkleber, gib Nazis keine Chance und da heißt es dann auf einmal, gib Gates keine Chance. Er sieht exakt genauso aus und der eine ist eben gegen Rechtsextremismus und der andere ist Teil einer Verschwörungserzählung, dass Bill Gates angeblich uns alle verschippen möchte. Das ist die eine Verschwörungserzählung. Die weitere Verschwörungserzählung ist, dass er mit dem Impfen schlicht und einfach die Weltbevölkerung dezimieren möchte. Und die dritte Weltverschwörungserzählung auf Bill Gates ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch nochmal, dass er einfach nur Geld machen möchte, um noch mehr politischen Einfluss zu bekommen.
Ein Faktor, der den Großteil der Querdenken eint, sei laut Speit eben dieser Glaube an Verschwörungstheorien. Dabei sei vor allem das Schüren von Ängsten ein Mittel, um die Szene zu mobilisieren. Mit wenigen Klicks gelangen Interessierte auf vermeintlich seriös erscheinende Webseiten und Telegram-Kanäle. Dort werden ohnehin von der Pandemiesituation verängstigte Menschen mit Feindbildern konfrontiert und die Angst somit reproduziert. Als Folge lassen sich Emotionen und sachliche Diskussionen innerhalb der Szene nur noch schwer trennen.
Und mich hat das sofort an Leo Löwenthal erinnert, Falsche Propheten, ein Mitbegründer der kritischen Theorie, der unter anderem genau diesen Prozess beschreibt, dass dort dann neue Autoritäten erscheinen, die vermeintlich Lösungen geben, aber das tun sie nicht. Und damit sie weiter die Autoritäten bleiben, müssen sie diesen Panikmodus immer, immer, immer weiter bedienen. Ich fand ernüchternd an der These von ihm, dass er sie schon in den 40er, 50er Jahren entwickelt hat. Und man sieht, oh mein Gott, also dass dieser Prozess von diesen Agitatoren, in dem Fall wirklich Männer auch, immer noch so greift.
Einer dieser Agitatoren ist der mittlerweile deutschlandweit bekannte Querdenker Michael Ballweg. Er ist Mitgründer der Corona-kritischen Gruppe Stuttgart 711. Vor seiner Zeit als Querdenken-Aktivist war er eigentlich dem bürgerlichen Milieu zuzuordnen. Als Unternehmer plante er kurz vor Ausbruch der Pandemie eine Auszeit für eine einjährige Yoga-Ausbildung im asiatischen Raum. Mittlerweile organisiert er im großen Stil Querdenken-Demonstrationen und agiert nachweislich mit Peter Fitzek, einem der bekanntesten deutschen Reichsideologen. Aber nochmal zurück. Der Begriff Querdenken ist mittlerweile nahezu untrennbar von der Querdenken-Bewegung. Woher die Bezeichnung kommt, erklärt Andreas Speit im Gespräch.
Es ist ja eine Selbstbezeichnung tatsächlich von Ihnen. Und das drückt natürlich auch etwas aus, dass Sie eben glauben, mit einem kritischen Verständnis sozusagen die Welt zu beobachten. Und in dem Fall eben kritisch hinterfragen, was bringen die staatlichen Maßnahmen, was macht die Regierung da eigentlich. Das ist auch genau, da sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, der legitime Teil. Dramatisch finde ich, dass im Übrigen andere Stimmen, die das machen, kaum Gehör finden. Weil in dem Querdenkenmilieu geht es dann ja meistens einen Schritt weiter. Es bleibt nicht bei der Kritik, sondern dann kommen vermeintliche Begründungen. Und diese Begründungen enden meistens in Verschwörungserzählungen. Und das kann man vielleicht auch visuell sich nochmal vor Augen führen, auch wenn wir jetzt im Radio sind. Mhm. Aber ich habe gerade einen Aufkleber im Kopf, wo ein Mensch zu sehen ist, der hat eine Maske vor dem Gesicht, die Augen natürlich frei, lange Fäden, die dann in so eine Art, zu einer Hand führen, diese Holzstäbchen, so wie man es von Marionetten kennt. Und das ist genau der Punkt. Natürlich kann man darüber streiten, wann und wie sinnvoll Masken gewesen sind. Und ich finde es auch im Übrigen dramatisch, dass wir gar nicht mal darüber reden, dass sich einige CDU-Politiker in der ersten Phase offensichtlich bereichert haben mit Maskendeals. Mhm. Und hier passiert aber etwas anderes. Hier wird dann nämlich suggeriert, da sind irgendwelche Leute im Hintergrund. Und da beginnt für mich das Problem in der Auseinandersetzung. Wenn man versucht, solche Prozesse sozusagen eng zu personalisieren. Und im schlimmsten Fall, und das haben wir ja auch auf Kundgebungen erlebt, fallen dann eben auch die Synonyme für antisemitische Verschwörungserzählungen, dass dann eben die Rockefeller und die Rothschilds da irgendwie mitwirken. Ob die überhaupt jüdische Familien sind, sei mal dahingestellt. Ja. Auch das ist gänzlich egal. Diese Synonyme stehen tatsächlich heute für den Kanon des Antisemitismus. Und es gibt natürlich auch in diesen Verschwörungserzählungen immer einen strukturellen Antisemitismus, weil irgendwann steht immer die Frage im Raum, ja, wer macht denn die Verschwörung? Mhm. Und da ist man dann relativ schnell dabei, dass man dann eben auch das wieder in diese Form personifiziert.
Mittlerweile ist nicht mehr klar, welche politische Position die Querdenken-Demonstrierenden wirklich einnehmen. Die angesprochenen antisemitischen Aussagen lassen sich hierbei genauso von Mitdemonstrierenden erkennen, die sich grundsätzlich dem linken Spektrum zuordnen. Über die Vielschichtigkeit der an Querdenken-Demonstrationen teilnehmenden Milieus schreibt der Journalist Andreas Spalt. Sein letztlich veröffentlichtes Buch »Verqueres Denken – Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus« analysiert die junge Bewegung und beleuchtet interne Beziehungen in rechtsradikale Milieus.
Mein Eindruck ist, die Personen, die dort aus dem linken Spektrum kommen, mit aller Vorsicht formuliert, haben das habituelle Linke. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diejenigen, die sich selbst dort links definieren und verorten, ob die auch wirklich ein so in sich geschlossenes linkes Weltbild haben. Und da sehe ich schon eine große Differenz. Ich sehe eben auch keine linken Strukturen, die dort sich hineinbringen. Fridays for Future beispielsweise grenzt sich explizit ab. Auch im Übrigen einzelne Tierrechtsorganisationen, das muss vielleicht auch nochmal gesagt werden. Aber was man hier dann eben erleben kann, ist eher so mein Eindruck, dass Personen so selbst denken, sie sind kommen von links, haben diesen Habitus, schimpfen ja auch immer, wenn es Proteste gibt, dass eigentlich die Protestierenden die Nazis seien und erwähnen dann meistens auch, ich bin doch auch gegen die AfD auf die Straße gegangen. Aber auf dem Weg, wo sie sich jetzt bewegen, haben sie viele andere linke Inhalte meiner Meinung nach verloren, wenn sie sie gehabt haben. Dann haben sie sie spätestens verloren, wenn ich mir alleine den Gedanke von Solidarität und vor Augen halte, weil sie unglaublich unsolidarisch sind gegenüber all den Menschen, die sich nicht impfen lassen können, die wirklich keine Masken tragen können. Und man muss das vielleicht auch nochmal betonen, auch ich habe auf dem Weg hierher Radio gehört und wir reden von über 100.000 Toten alleine in Deutschland.
Soweit unser Bericht zu den Querdenken-Demonstrationen, über die Journalist Andreas Spalt ein Buch geschrieben hat. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Tim Meyer. Er wurde am 1. Dezember 1991 von 7 Jugendlichen in Hohenselchow, Brandenburg, mit Baseballschlägern schwer verprügelt. 3 Tage später erlag er seinen Verletzungen. Wir erinnern an Gerd Hilmstedt. Am 26. November 2005 wurde er in Bad Buchau in Baden-Württemberg erstochen. Nachdem er aus einem Lokal kam, wurde er von 2 Neonazis verfolgt und mit rassistischen Parolen beleidigt. Als es schließlich zu einer Rangelei kam, wurde Tim Meyer ein Messer in die Brust gestoßen. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Samstag rufen rechte Corona-LeugnerInnen zu einer Großdemo durch Kreuzberg auf. Schätzungen zufolge werden nicht mehr als 1000 DemonstrantInnen erwartet. Laut dem Berliner Terminkalender für linke Subkultur, Stressfaktor, wird dazu aufgerufen, nach Kreuzberg zu kommen und sich den VerschwörungsideologInnen und Nazis aktiv entgegenzustellen. Am Sonntag findet in Berlin eine Demo mit dem Titel »Wir sind viele, wir sind traurig, aber nicht ohnmächtig. Wir sind vernetzt und miteinander solidarisch« statt. Laut Aufruf wolle man Trauer sichtbar machen. Trauer solle leise oder laut, wütend oder nachdenklich, mit Geschichten oder Musik aufgezeigt werden. Der Trauerzug beginnt am 5.12. um 12 Uhr an der Warschauer Brücke Nordseite und endet an der Rummelsburger Bucht in der Künaststraße. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen lädt für den 7.12. gemeinsam mit den HerausgeberInnen Lydia Lierke und Massimo Perinelli zu einer Buchvorstellung mit Podiumsdiskussion ein. Der Mauerfall vor 30 Jahren bedeute eine gewaltvolle Zäsur für migrantisches und jüdisches Leben in Ost und West. Während die einen vereinigt wurden, wurden die anderen ausgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung online statt. Unter facebook.com/rosalux.sachsen/live. Das Netzwerk für demokratische Kultur e.V. Wurzen veranstaltet am 6.12. ein Tischgespräch zu Verschwörungsideologie. Knapp 19.000 Menschen zählt der Verfassungsschutz zur Szene der Reichsbürger und sogenannten Selbstverwalter in Deutschland. Anhand von QAnon und Freie Sachsen sollen aktuelle Tendenzen beschrieben und diskutiert werden. Die Veranstaltung findet am 6.12. um 18 Uhr digital auf Big Blue Button statt. Anmeldungen werden unter team@ndk-wurzen.de entgegengenommen. Ich wiederhole, team@ndk-wurzen.de. Ein entsprechender Link wird dann zugesandt. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 2. Dezember 2021. Schaltet auch wieder nächste Woche ein, wenn es heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?